In der Ausstellung Chercher la Femme gehen wir den Ursprung von religiösen Kopfbedeckungen nach, soweit sie für Europa relevant sind, und gehen also wirklich weit zurück bis zu den mittelassyrischen Gesetzen in das zweite Jahrtausend vor der Zeitenwende, als es zum ersten Mal diese Gesetze gibt, von denen wir, also oder die ersten überlieferten Gesetze gibt, in denen die Kopfbedeckung für Frauen vorgeschrieben wurden. Und da war es allerdings noch kein religiöser Kontext, sondern es waren im Grunde Distinktionsgesetze, also privilegierte Frauen, Frauen der gehobenen Schicht, hatten oft im öffentlichen Raum, wenn sie ihr Haus verließen, ihr Haar zu verschleiern. Und im Gegensatz dazu war es Sklavinnen und Prostituierten verboten, sich die Haare zu verschleiern und den Kopf zu bedecken. Das heißt, es ist ein soziales Unterscheidungsmerkmal gewesen. Und die Religionen, die ja wesentlich später dann erst entstanden sind, haben diesen Brauch, der in der Region üblich war, das ist eben zwischen Euphrat und Tigris, das Zweistromland und der heutige Irak, haben das über, also die Gesellschaft hat es übernommen und die Religionen haben das dann auch für sich übernommen. Und es war ein Brauch, ein sozialer Brauch, der dann eine religiöse Deutung bekommen hat, sowohl im Judentum als auch im Christentum und später auch im Islam.
Okay, also Sie haben jetzt schon den Islam angesprochen und die Ausstellung heißt ja Perücke, Burka, Ordenstracht. Das verweist ja auf eine relativ breite, umfassende Auseinandersetzung. In welchen Kulturen und kulturhistorischen Zusammenhängen kommt dieses Verhüllende, das Haarverdeckende noch so vor? Also welche, wie breit haben Sie auch diesen historischen Rahmen angelegt?
Ja, den haben wir nicht sehr breit angelegt. Wir haben wir sehen das ein bisschen als Kommentar zu dieser Diskussion, die ja nicht abzunehmen scheint, die uns ja in Europa jetzt seit mehreren Jahren schon beschäftigt. Und es ist jetzt keine umfassende kulturhistorische Darstellung dieses Phänomens, sondern wir springen von den Ursprüngen, denen wir einmal nachgegangen sind. Und da fanden wir es eben auch wichtig zu zeigen, dass es gar nicht ursprünglich religiös ist. Springen wir direkt in die Gegenwart. Das heißt, da ist ein Bruch. Wir führen die Texte an, die normativen Texte aus den verschiedenen Religionen, aber wir befassen uns dann mit der Gegenwart und dem, was wir heute noch davon sehen und mitkriegen können. Das Interessante ist für uns, dass diese in allen Religionen es gleichermaßen nicht zu den religiös verpflichtenden Gesetzen gilt. Es gibt ja das Judentum und der Islam auch, die haben ja ganz starke Regeln, was man zu tun hat und was man nicht zu tun hat. Das ist ja anders als im Christentum, wo es inzwischen einen verinnerlichten Glauben gibt, wo man niemanden ansieht, wie religiös er nun jemand ist. Das ist im Judentum und im Islam anders, weil man dort durch bestimmte Rituale im Alltag sich zu seiner Religion bekennt. Aber auch dort, wo es diese Gesetze gibt, was man zu tun hat als gläubiger Moslem oder als gläubiger Jüdin, auch dort sind es nur Bräuche. Also es hat nicht den Rang einer religionsgesetzlichen Verpflichtung. Und das ist ganz wichtig, weil ja Frauen heutzutage doch anfangen, auch ihre Rollen neu zu definieren und zu sehen, also auch in religiösen konservativen Kontexten durchaus die Frauen versuchen, moderner zu leben. Und da gehört das dann dazu. Man kann gläubige Muslimin sein und das Kopftuch nicht tragen, genauso wie gläubige Jüdinnen auch sich zum Teil davon distanzieren, sich die Haare bedecken zu müssen.
Nun haben Sie ja im Titel der Ausstellung auch die Perücke mit angesprochen. Haben Sie dann irgendwie auch versucht, etwas zu finden, was all diesen Praxen des Verhüllens, sich Verhüllens mit Tüchern, mit auch Perücken, versucht, was zu finden, was all diesen Praxen etwas Gemeinsames zu finden?
Im Grunde ja. Also wir haben schon festgestellt, dass es viele Parallelen gibt. Das stellen wir natürlich bei unseren Themen als kulturhistorisches Museum zum Judentum natürlich öfter fest, dass es vergleichbare Sachen gibt, die für die Besucher interessant sind. Zum Islam bietet es sich am meisten an. Und das ist interessant, in der Tat, wenn man sieht, dass es Parallelen gibt in der Struktur, in der Geschichte natürlich oder aus der Geschichte kommen, wie die Rituale gelebt werden. Die unterscheiden sich, aber es gibt eben Parallelen. Und diesen Untertitel haben wir einfach nur gewählt, aus jeder Religion haben wir sozusagen eine typische Kopfbedeckung genannt. Die Perücke ist ja jetzt kurioserweise ein erlaubtes Mittel im Judentum, mit dem Frauen sich die Haare bedecken können.
Man könnte jetzt denken, dass hierzulande die Kopfbedeckung an sich wenig im politischen Zusammenhang steht. Wenn es aber nun darum geht, Burka-Trägerinnen zu kritisieren, obwohl es eben hierzulande wenig bis fast gar keine Burka-Trägerinnen gibt, dann wird es noch doch wieder sehr politisch. Auch das Kopftuch ist in den letzten Jahren immer wieder sehr politisch auch diskutiert würden. Dabei habe ich das Gefühl, dass sowas wie eine christliche Ordenstracht beispielsweise in Deutschland zumindest weniger politisch aufgeladen ist. Mhm. Sind in der Ausstellung so Hinweise enthalten, wie das zu begründen ist für den unterschiedlichen Umgang mit den Kopfbedeckungen?
Wir versuchen zu erklären, woher diese Regeln kommen und wie es begründet wird. Und dann aber vor allen Dingen, wie es gelebt wird. Also unser Fokus ist eher eben auf der Gegenwart und den Anwendungen. Also was kann man in Deutschland, ja, das trifft bedingt zu und ist bei den Religionen unterschiedlich gelagert, aber was kann man sehen heute in Europa, in Deutschland, im zeitgenössischen religiösen Kontext? Und wie gesagt, fürs Christentum sind es ja im Grunde die Nonnen, die Ordensschwestern, die auch gar nicht mehr alle, aber viele noch diese Kopfbedeckung tragen. Und dann haben wir eine Serie von bekannten Frauen oder aus dem öffentlichen Leben bekannte Frauen, die, wenn sie den Papst besuchen, dann noch diese Mantilla tragen, die streng genommen gar nicht mehr vorgesehen ist, aber bei diesen Personen, die viele Besucher kennen werden aus den Zeitschriften und aus den Nachrichten, sieht man dann plötzlich mit Erstaunen, wer dann alles dort eine Kopfbedeckung trägt, wenn eben der Papst besucht wird. Also fürs Christentum ist es nicht mehr so relevant, zumindest nicht bei uns. In Italien, Spanien ist es in den Kirchen, bei Kirchenbesuchen noch sehr viel präsenter, als es heute bei uns ist. Und fürs Judentum und für den Islam zeigen wir es, die Gründe, wir zeigen, wo an welchen Textstellen das festgemacht wird. Und es hat sich aber natürlich die Praxis auch verändert und das versuchen wir auch zu zeigen.
Wenn man sich so Bilder zu der Ausstellung ansieht, dann findet man auch den Hashtag My Head, My Choice. Mhm. Das zeigt so eine sehr konkrete Position zu Verhüllung von Kopf und Körper. Welche Positionen zeigen Sie noch, was auch die Ausstellung, das Thema der Ausstellung betrifft? Mhm.
Also die Positionen, die wir zeigen, sind einmal in einer Medienstation versammelt, in der wir bereits veröffentlichte Statements von Musliminnen zusammengestellt haben, die sich für oder gegen das Tragen eines Kopftuchs aussprechen. Das ist sehr interessant, weil es eben die ganze denkbare Bandbreite natürlich gibt, die wir versucht haben zu zeigen. Gleichzeitig ist es schon auch vorgekommen, dass es Frauen gibt, die sich gegen das Tragen des Kopftuchs geäußert haben in Deutschland. Und wir haben nur Sachen verwendet, die im Internet vorhanden sind. Also wir hatten nicht die Möglichkeit, selber jetzt neue Interviews zu führen. Und dennoch gab es da ein paar Musliminnen, die gesagt haben, ja, das habe ich gesagt und ich stehe auch dazu, aber ich möchte nicht im jüdischen Museum damit zitiert werden. Das heißt, wir hatten ein bisschen die Schwierigkeit, die kopftuchkritischen Stimmen bei uns auch wirklich stark genug wiedergeben zu können. Das war nicht ganz einfach, aber ich glaube, es ist uns gelungen. Wenn man das genau anguckt, sind alle Positionen vertreten. Und im Judentum ist es so, dass dort es inzwischen dieses Phänomen gibt, dass von religiösen Frauen eine kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Tradition stattfindet. Das heißt, es gibt jüdische Frauen, die religiös leben, aber die eine aktive Rolle im Gottesdienst bei den liturgischen Ämtern für sich beanspruchen und die überhaupt die Rolle der Frau im Rahmen der Religionsgesetze neu überdenken und definieren wollen. Und dazu haben wir verschiedene künstlerische Arbeiten ausgewählt, die sich damit beschäftigen, mit diesem Themenkomplex.
Sie zeigen in der Ausstellung auch Arbeiten jüdischer und muslimischer Künstlerinnen. Was drücken die Künstlerinnen in dieser Ausstellung aus? Also was wird da deutlich? Was wollen sie ausdrücken?
Na, es geht im Grunde immer um das Geschlechterverhältnis. Auch mit dieser zentralen Haarskulptur von Mondana Mogadam, die wir ausgesucht haben. Es geht um das Geschlechterverhältnis und das hat natürlich mit Sexualität und mit Macht zu tun. Und das sind die Themen, um die es immer geht. Also wer bestimmt, was getan werden muss und von wem. Und das wird heute von Frauen in allen Kulturen und in allen Religionen zunehmend in Frage gestellt. Und sogar in Ländern, in denen der Islam Staatsreligion ist und Frauen eigentlich keine Wahl haben, außer den Hijab zu tragen. Sie können sich in manchen Ländern ja nicht dagegen entscheiden, weil es sanktioniert ist und auch mit dramatischen Strafen belegt wird. Aber auch da gibt es eine, wie soll ich sagen, eine Untergrundbewegung. Auch da merkt man, dass über das Internet mit der barrierefreien Kommunikation und Informationsmöglichkeiten, dass da Widerstand sozusagen geleistet wird und die Frauen sich anfangen, sich so zu zeigen und zu verhalten, wie sie es selber wollen.
Sie hatten ja eben gerade diese Haarskulptur angesprochen. Können Sie die vielleicht nochmal für die Hörerinnen und Hörer beschreiben?
Ja, das ist eine Arbeit, die Chelgis heißt. Das ist eine Figur aus einem alten persischen Märchen, die ein bisschen mit unserer Rapunzel zu vergleichen ist, weil die Haare eine so wichtige Rolle spielen. Und diese Figur besteht im Grunde nur aus Haar, eine lebensgroße Frauensperson. Man geht auf sie zu und sieht sie von hinten und dann umschreitet man sie und man merkt, dass man sie immer von hinten sieht. Also sie ist 360 Grad von Haar umgeben und das heißt, ihre Identität erschließt sich nicht. Es ist ausschließlich Haar und es ist üppiges Haar, was bis auf den Boden reicht und am Boden entlang sich bewegt. Es ist eine Glashaube darüber, aber dieses Haar wächst auch unter dieser Haube unten durch und symbolisiert für uns diese enorme Kraft, die in dem Haar steckt und die vielleicht auch manchmal etwas unheimlich ist, weil sie kaum zu bändigen zu sein scheint. Und das war für uns diese Idee, dass was ist es eigentlich, was da bedeckt werden muss? Sind es die Frauen, es ist die Vitalität, es ist die Erotik, es ist das, was auch Angst machen kann. Das Haar ist ja auch das Leben schlechthin und die ganze Kraft, die da drin steckt. Und wir glauben, dass das etwas damit zu tun hat. Das ist eine sehr schöne Arbeit und beruht im Grunde auf diesem arabischen und auch persischen Schönheitsideal, das in diesen üppigen Haaren der Frauen steckt. Und man wird dicke, geflochtene Zöpfe, möglichst viele sind eben, gehören zu diesem Schönheitsideal und daran hat sich diese Skulptur orientiert.
Zeit Online beschreibt über ihre Ausstellung, dass eben diese Ausstellung etwas Ruhe in eine aufgeheizte Debatte bringen möchte. Können Sie nochmal selbst ausführen, was die Ausstellung den Besuchern mitgeben möchte?
Ja, wir wollen einmal zeigen, was es gibt in der Praxis. Was wird in Deutschland getragen? Wie sieht es aus? Wobei Burka und Chador ja jetzt in Deutschland nicht so, wie Sie schon sagten, ja nicht keine relevante Masse irgendwie erreicht. Aber um der Vollständigkeit halber sieht man auch die. Aber wir wollen zeigen, was gibt es? Was wird getragen? Und mit diesen künstlerischen Arbeiten und der Medienstation wollen wir klar machen, dass Frauen auch selber entscheiden können müssen, was sie tragen und was sie nicht tragen. Und entscheidend ist der Fokus, wer spricht man, also wo befinden sich die Frauen, haben sie überhaupt die Wahl, leben sie in politischen Systemen, die ihnen eine Wahlmöglichkeit geben. Und wir sind natürlich der Meinung, dass Frauen selber entscheiden können müssen, was sie tragen oder nicht. Und für Europa und für Deutschland gilt dasselbe auch, aber wir glauben, dass diese politische Interpretation dieses Kopftuchs, das Stigmatisierende, die Vorurteile, die damit verbunden sind, in die Irre führen, sondern dass man sagen muss, Frauen haben das Recht, das zu tragen und wir wollen weder eine Zwangsverschleierung, noch wollen wir eine Zwangsentschleierung. Das kann auch nicht die Lösung sein, sondern man müsste gucken, welche Frau trägt warum ein Kopftuch und es ist sicher sinnvoll, Frauen die Kopftuch tragen wollen, eine wirkliche Teilhabe am öffentlichen Leben zu ermöglichen, damit sie selber ihren Weg finden können. Es hat ja keinen Sinn, Frauen mit Kopftuch zu stigmatisieren und ihnen dadurch noch weniger Spielraum zu ermöglichen, persönlich. Das kann ja auch nicht die Lösung sein.